Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich grüße Sie und euch herzlich zum Gottesdienst am heutigen Sonntag. Im Bundestag und in den Kommunen wird heute der Volkstrauertag begangen. Es wird gedacht an all das Grausame, was dem Frieden zwischen Menschen im Weg lag und immer noch liegt. Terror und Krieg sind, weiß Gott, keine Phänomene der Vergangenheit. Die Gegenwart lässt uns das bitter spüren. In unserem Gottesdienst wenden wir uns an Gott und bitten um Frieden. Nicht ohne uns zu erinnern. Denn der Mensch ist vergesslich. Damit das nie wieder ist jetzt alternativlos bleibt, stellen wir uns in diesem Gottesdienst dem Rückblick in dunkle Tage. Gottes Segen helf uns dabei. Ich begrüße ganz besonders in diesem Gottesdienst Menschen unter uns, die Abschied nehmen mussten und sich mit dankbarem Herzen erinnern an ein Leben, das ihnen geschenkt war. Willkommen den Angehörigen von Gisela Ammann. Ihnen gilt unser besonderer Gruß. Für Sie und mit Ihnen singen wir das erste Lied, Wohl denen, die noch träumen. Im EG Plus, im Violetten, die Nummer 41, die angeschlagenen Strophen. Lasst uns miteinander den Psalm für den heutigen Tag sprechen. Psalm 126. Sie finden ihn unter der Nummer 750. Ich bitte die Orgelseite mit mir zu beginnen und die Pultseite die eingerückten Verse zu sprechen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voller Lachen und unsere Zunge dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan.
Der Herr hat Großes an uns getan, deshalb sind wir fröhlich.
Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland.
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen.
Und kommen mit Freuden und bringen mit ihre Gaben.
Kommt, lasst uns anbeten.
Gott, wir träumen vom Frieden. Vor allem dort, wo Bomben fallen, Gefangene leiden, Unschuldige sterben, heute und morgen und übermorgen bestimmt auch. Immer wieder zerstören wir den Traum von einer friedlichen Welt. Nicht unbedingt wir persönlich, aber doch Menschen wie wir. Und Unfriede beginnt schnell und ganz klein. Das kennt jede von uns, Gott. Wenn wir neidisch sind, argwöhnisch, unerbittlich, Vorurteile pflegen, statt ins Gespräch zu gehen, es besser wissen wollen, anstatt richtig zuzuhören, wenn wir mehr haben wollen, als wir brauchen, auf Kosten anderer. All das dient nicht dem Frieden. Und eigentlich wissen wir das auch, oh Gott. Bitte hilf uns, Gott, erbarme dich. Gott hat sich über uns erbarmt. Gedanken des Friedens hat er für uns. Selig sind, die Frieden stiften. Denn sie werden Töchter und Söhne Gottes heißen. Lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Gott sei mit euch. Wir kommen zu dir, Gott, an diesem Tag, Volkstrauertag. Die Flaggen in den Städten hängen auf Halbmast, im stillen Gedenken an die Toten der Weltkriege und an alle Opfer von Gewalt und Terror. Unser Herz hängt auch auf Halbmast. Wird es denn je Gerechtigkeit geben? Wie wird Frieden? Wie schaut eine Zukunft aus, die niemanden abhängt und verhindert, dass Menschen blind und radikal werden? Wir haben nicht das letzte Wort. Du hast es. Gnade bist du. Auch Gericht? Für die Bösen? Für die Geschundenen? Für uns alle? Davor haben wir Respekt. Und bitten dich, Gott, um Hoffnung und Umkehr und um deinen Frieden. Im Namen Jesu, der lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag und ich bitte die Kerzenkinder, nach vorne zu kommen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Römer im 14. Kapitel. Ich lese in der Übersetzung aus der Bibel in gerechter Sprache. Niemand von uns lebt für sich selbst. Niemand stirbt für sich selbst. Leben wir, so gehört unser Leben dem Lebendigen. Sterben wir, so gehört unser Sterben dem Lebendigen. Ob wir leben oder sterben, wir gehören zum Lebendigen. Denn der Messias ist gestorben und lebendig geworden, damit sich Gottes Macht über Tote und Lebende erweise. Du, warum urteilst du über deine Schwester? Oder du, warum verachtest du deinen Bruder? Wir alle werden einmal vor den Gerichtssitz Gottes treten müssen. Denn es ist geschrieben, so wahr ich lebe, spricht die Lebendige. Jedes Knie wird sich vor mir beugen und jede Zunge wird Gott preisen. Also wird jede und jeder von uns Rechenschaft über das eigene Leben vor Gott ablegen müssen. Wir sollten damit aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Nehmt euch vielmehr vor, euch dem Bruder nicht in den Weg zu legen, die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir wünschen euch jetzt viel Spaß im Kindergottesdienst.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie schade, dass du dein kleines Töchterlein nicht mit uns bewundern kannst. Es ist allerliebst. Diese Zeilen erreicht meinen Großvater 1943, als sein erstes Kind, meine Mutter, neugeboren war. Er war im Krieg. Wenige Male wird er die kleine Angelika noch sehen, aber in den letzten Kriegsmonaten im absurden Aufbäumen Deutschlands in Norditalien wird er sterben. Die kleine Angelika wird ihn nie kennenlernen, nie wirklich. Es gibt einen alten Koffer voller Briefe, über 300 Stück, alle an meinen Opa in den Krieg geschrieben. Die Gegenbriefe von meinem Opa zurück wiederum hat meine Oma irgendwann nach dem Krieg vernichtet. Sie hat es schier nicht ausgehalten, dass die Briefe vereint sein sollen, aber die liebenden Menschen durch den grausamen Krieg getrennt. Ein großes Trauma. Sie wird bis zu ihrem Tod, da war ich 6, nie wieder und nie wirklich darüber hinweggekommen sein. Obwohl ich meinen Opa nie kennengelernt habe, berührt mich das bis heute tief. Meine Mutter ist ein Kriegskind, ich bin eine sogenannte Kriegsenkeltochter. Mein Opa war ein kluger Mann. Ob er ein Nazi war, wird unklar bleiben und reiht sich ein in die vielen, vielen Fragen, die meine Mutter an ihren Vater hat und die offen bleiben müssen. Meine Mutter hat so oft probiert, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen, aber es blieb einfach zu schwer. Das Trauma für meine Oma, die hochschwanger dann mit dem zweiten Kind ihren Mann verlor, war einfach zu groß. Was wir aber tatsächlich wissen, ist, dass der Vater meines Opas überzeugter Nationalsozialist war. Auch ein kluger Mann. Dass das zusammenpasst, kann man einfach nicht glauben. Es beschämt mich und fordert mich umso mehr heraus. Nie wieder ist jetzt. Für damals bin ich nicht verantwortlich. Die sogenannte Kriegsenkelgeneration hat da keine Verantwortung. Aber für die Gegenwart schon. Mit zumindest den Mitteln, die wir haben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und bald ist das Jahr um und neben sicher ganz, ganz, ganz viel herzerwärmenden und liebevollem wird am Ende dieses Jahres unter dieser Überschrift auch sehr viel Liebloses geschehen sein und weiterhin geschehen. Wenn ich also wirklich für Frieden bin, dann gehört für mich ein wichtiger Liebesdienst dazu, dass ich nicht vergesse und dass ich eines der lieblosesten, dunkelsten Kapitel der Geschichte nicht ausblende, das himmelschreiende Leid nicht weglächle, die hässlichen Überzeugungen nicht relativiere, erst recht nicht die von klugen Leuten nicht. 85 Jahre ist der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs her und täglich werden heute alte Hassbilder neu geboren. Ist das zu fassen? Mensch, hast du nichts gelernt? Geschichte schreiben heißt Geschichte zitieren. Das stammt vom Philosophen Walter Benjamin. Wenn wir gerechte und friedliche Geschichte schreiben möchten, dann gehört also der Blick zurück dazu. Also tauchen wir jetzt und heute ein in die Geschichte, um nicht zu vergessen. Denn der Mensch ist vergesslich und wenn er vergisst, dann wiederholt er Fehler. Wir hören Tagebuchnotizen junger Menschen. Sie stammen aus den Jahren 1933 bis 1945. Die Zitate sind zu einer Collage zusammengestellt. Sie geben kein vollständiges Bild. Nur einen kleinen Einblick in die Lebenswelt junger Menschen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Kleine Funken der Erinnerung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und doch erzählen diese Funken von einem großen, unheilvollen Feuer. Dieses Feuer darf nie wieder entflammen. Keine und keiner, von denen wir gleich hören, ist damals älter als 25 Jahre. Viele sind jünger. Gedenkt der Opfer und denkt an die vergangenen Tage, auf dass ihr klug werdet. Taucht dafür ein in die Geschichte und lernt. Wir schlagen die Tagebücher auf. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Zum Greifen nah schien angeblich die Erfüllung aller Hoffnungen. Aber auch Widerstand regt sich.
30. Januar 1933, Dresden. Ich schnappte die große Neuigkeit auf dem Heimweg von der Schule auf. Die Nazis hatten die Macht.
So schnell ich nur konnte, sauste ich nach Hause. Diese Freudenbotschaft sollte Vater von mir und keinem anderen sonst vernehmen. Wolfgang A., damals 13.
Die Kräfte, die freigesetzt wurden in uns, waren mächtiger als alle Vernunft. Nächtliche Fackelzüge, Lagerfeuer, Zelte unter freiem Himmel, Großveranstaltungen, die Fahnen der Freiheit, die stärker als der Tod waren. Der Cocktail enthielt alles, wonach sich junge Leute wohl zu allen Zeiten sehnten. Abenteuer, Größe, Wagnis und auch Bewährung. Wir bewährten uns pausenlos. Ingeborg Bayer, Jahrgang 1927.
Bald darauf wurde eine Schulfeier angekündigt. Es war klar, dass bei diesem Anlass das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied gesungen wird. Mein Vater hatte mir zu Hause gesagt: Wehe, du hebst den Arm. Bei der Feier stand ich dann als Einzige wie ein Ladenstock da. Als nach der Feier alle gehen wollten, sagte die Schulleiterin: Einen kleinen Moment bitte, und ruft mich nach vorne. Hier seht ihr eine, die dem Führer und seinen Ideen nicht die nötige Ehrerbietung und Ehrfurcht erwiesen hat. Hildegard R., damals 14.
Die Braunhemden werden über die Jahre immer mächtiger und ihr Hass vermehrt sich epidemisch.
November 1938, Berlin. Ich begriff gar nichts. Ich konnte es nicht fassen, dass man einem Möbelhändler alles zerschlug, was er im Laden hatte. Ja, selbst die Schaufenster gingen zu Bruch. Bettfedern und Geschirr flogen aus der Oberwohnung auf die Straße. Zum Schluss schlug man den alten Herrn vor seinem Geschäft zusammen. Hans Henschel, damals 13.
November 1938, Hamburg. Wir konnten schon von weitem Rauch riechen. In unmittelbarer Nähe der Synagoge sahen wir größere Gruppen von Männern, einige in SA-Uniformen, einige in Zivilkleidung. Wir trauten uns jedoch nicht noch dichter an sie heran. Wir gingen an kleinen Läden vorbei und sahen Glasscherben und Waren auf der Straße liegen. Und Deutsche, die dabei standen und lachten. Lucille Eichengreen, damals 13.
Der Krieg beginnt.
Sommer 1939, Bremen. Vor dem Einschlafen betete ich, Gott möge Krieg werden lassen und mich zu einem heldenhaften Soldaten machen. Hans Kalthoff, damals 12.
1. September 1939, Alzey. Seit 5.45 Uhr antworten die deutschen Geschütze. Krieg mit Polen. Der Führer wird den Soldatenrock nun eher nicht ausziehen, bis wir gesiegt haben. Oder ich werde das Ende nicht erleben. Tagebuch Lore Walp, 20.
September 1939, Hunsrück. Es ist doch wunderbar, dass wir in solch großer Zeit leben dürfen. Welch ein machtvolles deutsches Reich erleben wir jetzt. Generationen haben davon geträumt. Klaus E. Bentsch. Und am 26. Januar 1940 schreibt er: Zum ersten Mal mit scharfen Handgranaten geworfen. Ich bin sehr ruhig dabei. Tagebuch Klaus E. Bentsch, 18.
Der Hass gegen Unschuldige schreitet voran.
Im ersten Kriegsjahr stand ich eines Tages vor dem Kutnoer Ghetto. Dicht am Zaun standen ein paar zerlumpte Kinder und streckten bettelnd die Hände durch den Maschendrahtzaun. Das Elend der bettelnden Kinder trieb mir ein Schluchzen in die Kehle. Aber ich biss die Zähne zusammen. Allmählich lernte ich es, meine Privatgefühle in solchen Situationen schnell und radikal auszuschalten. Das hier ist schrecklich, sagte ich mir. Aber die Austreibung der Juden gehört zu den schlimmen Dingen, die wir mit in Kauf nehmen müssen. Melita Maschmann, damals 21, BDM-Führerin.
Februar 1941, Hamburg. Am 21. Februar 1941, 5 Uhr nachmittags, hörte ich ein scharfes, ungeduldiges Klingeln an der Haustür. Zwei Männer mit brutalen Gesichtern, bar jeden Lächelns, standen vor mir. »Wo ist Frau Landau?« Ich zeigte in Richtung Küche und folgte ihnen. »Frau Landau?« Mutter nickte. Der größere von beiden warf eine kleine, hölzerne Zigarrenkiste achtlos auf den Tisch. Ihr Deckel war mit einem Gummiband zugehalten. Mutter und ich starrten verständnislos auf das Kästchen. »Asche«, sagte die Stimme ungeduldig. »Benjamin Landau ist tot. Er starb am 31. Januar in Dachau.« Lucille Eichengreen, geborene Landau, damals 16, über die Nachricht vom Tod ihres Vaters.
»26. Juni 1942, Ostfront. Es ist erschreckend, mit welcher zynischen Kaltschnäuzigkeit mein Kommandeur von der Abschlachtung sämtlicher Juden des besetzten Russland erzählt hat und dabei von der Gerechtigkeit dieser Handlungsweise vollkommen überzeugt ist. Ich saß mit klopfendem Herzen dabei. Oh, wie froh war ich, als ich wieder allein auf meinem Feldbett lag und zu dir und meinem Gebet flüchten konnte. Brief von Fritz Hartnagel, 25, an seine Verlobte Sophie Scholl.
»1943, Berlin. Ich sah Judensterne in bestimmten nördlichen Stadtvierteln, gelegentlich auch auf der Straße. Man munkelte, die Berliner Juden seien in eine Art Ghetto zusammengefasst worden. Es hat mich nicht so bewegt, dass ich Tag und Nacht daran gedacht habe. Ich war 17 und wollte was erleben.« Heinrich Kupfer.
Der Krieg wütet unerbittlich.
12. April 1943, Berlin. Meine Lieben, lieben beiden, ich glaube, ihr macht euch keine Vorstellung davon, wie es mich quält und drückt, euch Kummer zu machen. Was ich mir für bittere Vorwürfe machen in Gedanken an euch. Aber meine Lieben, dafür wird es umso schöner werden, wenn wir diese Leidensstation erst überwunden haben. Und wir werden es schaffen. Vertraut darauf. Brief von Eva Maria Buch, 22, an ihre Eltern. Sie wird im August 1943 hingerichtet.
Juli 1942, Nordrussland. Eine trommelfellzerreißende Detonation schleudert mich auf die Straße. Nur ein Gedanke ist in mir hellwach, der Panzer vor mir. Ich sehe schon, wie das Rohr auf mich zuschwenkt und krieche auf allen Vieren in den Granattrichter, einen halben Meter hinter meinem gegrabenen Loch. Da kracht auch schon die Panzergranate in die gegenüberliegende Straßenböschung. Nun erst sehe ich die Bescherung. Der rechte Fuß ist über dem Knöchel abgerissen, der linke Fuß hängt verdreht am Bein. Die Stiefel sind weggefetzt, ebenso die Hose. Bis zu den Knien starrt mich die blasse Haut an. Oberjäger Hermann Liebig, 23.
Bomben fallen keineswegs geräuschlos. Sie sausen unendlich lange, laut und unentrinnbar, scheinbar genau auf dich zu. Die ersten Bomben explodieren. Ihnen folgen weitere, bis du keine Explosion mehr unterscheiden kannst. Alles ist Explosion. Explosion ist alles. Wolfgang von Buch, Jahrgang 1928.
31. Juli 1942, Ostfront. Wie fühlt man sich stark, wenn man weiß, Gott, der Herr, entscheidet letzten Endes über mich und nicht die blöde Welt. Fritz Siegel, 22, Bauernsohn und Gefreiter, in seinem letzten Brief nach Hause.
Juli 1941. Man riecht jenen eigentümlichen Geruch, der für mich wohl ewig an diesem Feldzug kleben wird. Dieses Gemisch von Brand, Schweiß, Pferdeleichen. Der Staub maskiert uns alle. Die Blonden haben ein fast weißes, stumpf glänzendes Haar. Die Schwarzen sehen aus wie friderizianische Soldaten, hell gepudert. Bei anderen kräuselt sich das Haar. Und die martialischen Schnurrbärte, die sich viele, auch ich, jetzt stehen lassen, ergrauen. Der ganze Körper ist nass, über das Gesicht fließen breite Bäche, nicht nur Schweiß, manchmal auch Tränen. Brief von Harald Henry, 21, Student aus Berlin. Henry fiel am 22. Dezember 1941.
Und was passiert mit denen, die Widerstand leisten?
3. Februar 1944. Liebe Eltern, ich muss euch eine traurige Nachricht mitteilen, dass ich zum Tode verurteilt wurde. Ich und Gustav G. Wir haben es nicht unterschrieben zur SS. Da haben sie uns zum Tode verurteilt. Ihr habt mir doch geschrieben, ich soll nicht zur SS gehen. Wir beiden wollen lieber sterben, als unser Gewissen mit so Gräueltaten zu beflecken. Ein Bauernsohn aus dem Sudetenland.
Krieg verschont niemand.
Köln. Ich musste mit einigen anderen Jungen völlig verkohlte Leichen auf einen LKW laden. Die aufeinander gestapelten Leichenteile verbreiteten einen ekelhaften, süßlichen Geruch, der mir den Magen umdrehte. Ich wollte weglaufen, irgendwohin, nur weg. Ich wollte schreien, aber Ekel, Angst und Übelkeit machten mich stumm. Plötzlich wurde ich unsanft in den Hintern getreten. »Eh, du Memme, schaff die Leichen weg und steh hier nicht blöde rum. An der Front wirst du noch ganz andere Sachen zu sehen bekommen«, brüllte mich der ältere Polizeioffizier an und stieß mich zu der Wand, an der die Leichen aufgestapelt waren. Fritz Theilen, damals 15.
Als es bereits schier aussichtslos ist, werden Minderjährige rekrutiert.
2. September 1944, zwei Brücken. Mutti verstaute Brote und anderes im Rucksack und im Brotbeutel. Gegen 8 Uhr wuchtete ich das Ungetüm auf den Rücken, nahm den Spaten in die Hand und verabschiedete mich. Opa Schweizer schimpfte darüber, dass man uns 15-Jährige von daheim wegholte. Jetzt sollen es die Kinder noch aufhalten, rief er voller Zorn. Tagebuch Rudi Prill, 15.
Es schien und schien nicht aufzuhören, und doch fand der totale Krieg sein Ende. Nach absurden Versuchen, sich gegen die Alliierten aufzubäumen, am 30.04.1945 begeht Adolf Hitler Selbstmord. Am 8. Mai erklärt die deutsche Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation.
2. Mai 1945, Hamburg. Tod also. Schade. Er sollte doch noch arbeiten und wenigstens einige der Qualen ausstehen, die er Millionen von Menschen bereitet hat. Was für eine herrliche Nacht. Ich schlief so selig, dass ich immer nur dachte, Hitler tot, Nazis tot, Hitler und die Nazis tot. Und heute Morgen ging es dann zur Schule. Tagebuch von Erika S.
Mai 1945, Bonn. Am Tag der gesamtdeutschen Kapitulation war mir, als habe die Menschheit am 9. Mai 1945, Punkt 00 Uhr 01, den Entschluss gefasst, eine friedlichere und gerechtere Welt zu gestalten. Ich fühlte mich herausgefordert, ohne dies näher definieren zu können, und wollte mich dieser Herausforderung stellen. Ursula Dobrowolski, damals 20.
Mai 1945, Illertissen, Bayern. Ein strahlender, klarer Maitag, an dem die Welt feierte und jubelte. Auch von unserem Herzen löste sich die Starre, kam das Befreitsein, das Angst und Schrecken des Mordens vorbei waren, ganz durch, schmolz eine dunkle Mauer wie eine Schneewand im hellen Sonnenlicht. Und doch wie schwer das alles, und dazu das Wissen, ausgestoßen zu sein aus dem Kreis der Völker, gehasst, verfemt, verachtet. Tagebuch Lore K., 23, Studentin.
Mai 1945, Berlin. Aufgeräumt. Tagebuch Lieselotte G., 17.
Die Bilanz des Zweiten Weltkriegs ist erschütternd. Fast 60 Millionen Menschen starben, mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet. 17 Millionen Menschen waren verschollen, weite Teile Europas waren zerstört. Koffer voller Briefe erzählen leise von Einzelschicksalen. Und heute? Wieder Krieg in Europa. Verhärtete Fronten im Nahen Osten, radikale Politik in den USA, Neuwahlen in Deutschland, und vor dem Ergebnis graut mir jetzt schon. Was können wir tun? Mensch, hast du nichts dazugelernt? Nie wieder ist jetzt. Suche Frieden und jage ihm nach. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Sage nicht, davon wusste ich nichts, sondern überlege, was dem Frieden dient. Unter dem Segen Gottes, denn der spricht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Friede sei mit euch. Shalom, Pace, Peace, Mir. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder. Amen. Thank you. Lasst uns miteinander und füreinander Fürbitte halten. Und so Sie können, bitte ich Sie dazu aufzustehen. Wir singen dazu den Liedruf Kyrie Eleison. Er stammt von der orthodoxen Kirche aus der Ukraine. Die Nummer ist angeschlagen. 178,9.
Jesus Christus, Trost und Leben. In den Kriegen dieser Tage suchen wir deinen Frieden. Wir bitten dich für dein verwundetes, heiliges Land, für die verschleppten Geiseln, für die Mütter und Väter in Angst um ihre Kinder, für alle unschuldigen Opfer auf beiden Seiten, für alle, die in Israel auf die Straße gehen, weil sie ein Ende der Gewalt und versöhnliche Schritte herbeisehnen, für alle, die fliehen vor dem Terror. Wir bitten dich für die Ukraine, in ihrer Furcht alleingelassen zu werden, für die an Leib und Seele Verwundeten, für die politisch und militärisch Verantwortlichen, für die Kinder. Wir rufen gemeinsam.
Jesus Christus, du Friedefürst, komm. In den Feindseligkeiten dieser Tage suchen wir bei dir Versöhnung. Wir bitten dich für alle, die der Gewalt Einhalt gebieten, für die, die andere mit ihrem Leben schützen, für alle, die Lügen entlarven und der Wahrheit dienen.
Jesus Christus, du Heil der Welt, im Hass dieser Tage suchen wir bei dir Liebe. Wir bitten dich für unsere jüdischen Nachbarinnen und Freunde und für das Miteinander und Frieden suchen unter allen Religionen.
Jesus Christus, du Sohn Davids, in der Angst dieser Tage suchen wir bei dir Hoffnung. Wir bitten dich für die Kranken und alle, die für sie sorgen, für deine leidende Schöpfung. Wir rufen gemeinsam.
Jesus Christus, Trost und Leben, in der Dunkelheit dieser Tage suchen wir bei dir Licht. Wir bitten dich für die, die verzweifeln, für die, denen das Leben eine Last ist, für die, die nicht wissen, wovon sie morgen leben werden.
Jesus Christus, Licht der Welt, in den Sorgen dieser Tage suchen wir bei dir Halt. Wir bitten dich für die Trauernden, für alle, die an dich glauben und von dir erzählen, für deine Gemeinde in ihrem Vertrauen zu dir. Deinem liebenden Herzen halten wir unsere Angst, unsere Sorge, unsere Trauer hin. Wir denken vor allem an die Angehörigen von Gisela Ammann und legen sie dir ans Herz. Tröste sie mit Liebe, wie nur du sie gibst, mit Liebe, die wir in deinem Namen leben möchten. In der Stille bitten wir dich, was du von uns ganz besonders noch hören sollst. Gott, nimm du uns unsere Bitten ab, nimm du sie auf. Wir rufen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Folgendes möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Wir laden herzlich ein zum Friedensgebet kommenden Mittwoch um 18 Uhr, wie jeden Mittwoch in der Inselkirche. Wir laden ein heute Abend zum Kerzenscheinkonzert in die Inselkirche, nur von Kerzen erleuchtet. Sehr berührend, und Saxophon und Orgel spielen heute Abend Werke von César Franck, Piazzolla, Grimm, Loh, Gilmont in unserer eben nur von Kerzen beleuchteten Kirche. Herzliche Einladung, der Eintritt ist frei und wir bitten um Spenden am Ende. Wir laden ganz herzlich ein, die Kraft des Singens auszuprobieren oder sich ihrer zu vergewissern und auch über sie zu hören. Lobet den Herrn von der Kraft des Singens, so lautet der Titel der diesjährigen ökumenischen Tage. Sie finden statt von morgen Montag bis Mittwoch. Morgen laden wir ein zu einem offenen Singen mit unserem neuen Dekanatskantor Arno Krokenberger. Herzliche Einladung dazu um 20 Uhr und wer mag, kann etwas mitbringen fürs Überraschungsbuffet zum Teilen. Morgen hier, 20 Uhr, herzliche Einladung. Je mehr Menschen da sind, desto schöner und desto stärker ist die Kraft des Singens. Wir laden herzlich ein am Dienstagabend, dann auch hier in diesem Rahmen. Lobe den Herrn von der Kraft des Singens. Das ist dann ein Vortrag zu moderner Lobpreismusik und der Frage, ein ökumenisches Phänomen. Ein wirklich ausgewiesener Experte wird kommen und uns davon erzählen und sicher auch mit Musik dabei. Herzliche Einladung also auch am Dienstag 20 Uhr hierher zu kommen. Und herzliche Einladung am Mittwoch gemeinsam dann ab um 19 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern zum Buß- und Bettag, auch mit dem Thema Lieder und vor allem Gemeinschaft und gemeinsame Stärkung. Kommen Sie. Es wird schön, wenn wir das gemeinsam erleben. Nächsten Sonntag ist in der Kirche Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag um 10 Uhr mit Pfarrer Andreas Nose. Und hier treffen sich alle Kinder, die beim Krippenspiel mitmachen wollen, auch um 10 Uhr. Geben Sie das gerne weiter, damit alle, die Lust haben, dabei sein können. Wir haben Ihren Namen schon gehört und ich möchte ihn noch einmal sagen an dieser Stelle. Wir haben Abschied genommen von Gisela Ammann, geborene Schweigert. Sie ist am 9. Oktober im Alter von 86 Jahren gestorben und am 15. Oktober in Gonsenheim beigesetzt. Ihren Angehörigen noch einmal unser besonders inniger Gruß. Ich möchte einladen, im Anschluss noch zu bleiben, auf eine Tasse Kaffee, sich auszutauschen nach durchaus schwerer Kost. Das ist uns bewusst und das war tatsächlich auch geplant, dass es diese harte Kost eben auch mal gibt am Volkstrauertag. Insofern vielen herzlichen Dank, vor allem dem Team, dass ihr euch dem gestellt habt. Dankeschön, dass wir das miteinander geteilt haben, gegen das Vergessen. Und wenn Sie nicht nur eine Tasse Kaffee haben möchten, sondern auch sich stärken wollen mit fairer und guter Ware, dann ist das Team des Eine Welt-Stands da. Nehmen Sie sich also mit, was Sie da brauchen. Nicht umsonst, das ist klar, aber das klärt sich dann alles dort. Die Kollekte vom letzten Sonntag, sie wird für den Verein Armut und Gesundheit verwendet und erbrachte einen Betrag von 641,10 €. Und die Kollekte des heutigen Sonntags ist bestimmt für die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, für die Initiative Polen, Deutschland, Zeichen der Hoffnung, für Kirchen helfen Kirchen und für die Aktion Hoffnung für Osteuropa. Ich denke, es schimmert durch, was der Hintergrund all dieser Kollektenzwecke ist, und wir legen sie Ihnen sehr ans Herz und danken für alles, was Sie bereit sind zu geben. Um 11.30 Uhr übrigens begeht die Kommune Gonzenheim am Ehrendenkmal hinten beim Juxplatz. 11.30 Uhr ist die Geste der Kommune. Wer da dann noch hinwandern möchte, herzliche Einladung, auch im Namen des neuen Ortsverstehers. Und nun bitten wir noch einmal gemeinsam um den Segen mit dem Kanon: Herr, gib uns deinen Frieden. Wir machen das so, dass wir ihn erstmal zweimal zusammen singen. Also am allerschönsten ist er ja vierstimmig. Mal gucken, wie ich die Einsätze verteile. Aber ich finde, eigentlich schaffen wir das. Hier sind starke Sängerinnen und Sänger da. Ich gehe dann so ein bisschen durch. Sie kennen das ja. Wir singen es erstmal zweimal durch und manche kennen ihn. Und wer da sich als tragende Stimme empfindet, nur Mut. Singen ist Kraft. Und geht in diesen Tag mit nur Gedanken des Friedens, geht mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.